war ganz wunderbar, heute Morgen durch diese Frühlingswelt zu fahren und dann den herrlichen Hohenzollern zu sehen. Ganz bei euch und ihr jetzt, eure Gemeinde, ist das Allerschönste. Das Kreuz in der Mitte, in eurem schönen Kirchlein, das Wichtigste, das, was Jesus uns gibt, ganz wunderbar jetzt in der Einleitung schon ausgedrückt. Das ist das, was uns reich macht, was uns stark macht. Alles Eigene kann ich durchhalten. Herrlich, dass der Sachse Gellert in einer gottlosen Zeit, wo man nur die Vernunft gelten ließ, selber war ein sehr schüchterner Mensch und dann sehr von der Schwermut geplagt. Jesus lebt. Und das gilt erst recht über unserem Sterben, über der Macht des Todes in der Welt, dass wir einen lebendigen Heiland haben. Ich habe für heute ausgesucht aus dem Alten Testament, aus dem Richterbuch, die Berufung von Gideon. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiezers Ritter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu Gideon und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Es ist ganz furchtbar, was Menschen in dieser Welt erleiden. Und dieser Gideon war ein junger Mann, kräftig, stark, ein Bauernbub, vor nichts erschrocken. Aber es ist schrecklich, das Kriegsgeschehen ist damals schon in der Richterzeit so schrecklich. Über Israel wütete, da waren die Philister und dann waren es die Midianiter. Die Midianiter, interessant, die stammten ja eigentlich von Abraham ab. Das war die zweite Frau, die Abraham heiratete nach dem Tod der Sarah. Die Ketura, die haben mal einen Stundenhalter erlebt, der hat gesagt, die Ketura, wenn man die Buchstaben ein bisschen vertauscht, dann ist Kreatur, die kreatürliche Linie vom Abraham. Aber die wurden, die Nachkommen wurden die Feinde Israels mit ihren Kamelherden. Sie haben hinter dem Volk der Moabiter gewohnt im Osten und sie sind immer in der Erntezeit über Israel hergefallen und haben alles geraubt, die Tiere, die Ställe geplündert, die Ernte eingenommen, nichts blieb mehr übrig. Und da hat man gehungert und man war verzweifelt. Der junge Mann sagt, das ist doch keine Zukunft mehr. Auch mit unserer Kraft, man kann sich nicht wehren, wir sind ein Volk ohne Leitung, ohne Führer. Und dann redet Gott mit solchen hoffnungslosen Leuten. Das ist das Unglaubliche. Überall in der Bibel kannst du das finden. Gott sucht verzweifelte, hoffnungslose Menschen, die zerbrochen sind am Leben, die nicht mehr weiter können, die ihrer Kraft nichts mehr zutrauen, die wissen, was alles noch werden soll. wo die am Boden zerstört sind. Was soll denn noch werden? Steht dort da ein Engel des Herrn? Das ist ein Geheimnis. Kurz drauf heißt es, und es war der Herr. Gott spricht auf geheimnisvolle Weise zu verzweifelten, notvollen Leuten, die keine Hoffnung mehr haben, die am Boden zerstört sind, zerbrochen sind, keine Hoffnung mehr haben. Und das ist der einzige Trost in dieser Welt, der noch bestehen kann. Mutmachend. Die Hoffnung, die allergrößte Hoffnung, wenn Gott zu dir redet in dein Leben. Ich weiß nicht, was dich heute bekümmert, was dich belastet, was dich beschwert, Sorgen und Nöte. Das äußere Auskommen, wie die Zukunft wird in den Krankheitsnöten, wie alles werden soll. Das heißt mal in dem Psalm, wer ist so groß wie unser Gott, der auf das Niedrige sieht? Gott kommt ganz nahe, ganz nahe. Er ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das ist das Wunderbare, was du erleben kannst in den Tiefen und Dunkelheiten deines Lebens. Er ist da und er redet und er schafft Hoffnung. Auch da, wo nichts mehr zu essen ist, wo Ohnmacht ist, wo man immer weiter weiß, was alles kommen soll. Manche Leute, die können ja über Gott philosophieren und reden. Ich halte nicht viel von diesen Philosophien, wo Gott irgendwo in nebelhaften Fernen gesucht wird. Wir haben Gott, der in dem Heiland Jesus zu dir kommt und der die sucht, der die Kranken sieht, der stehen bleibt an dem aussätzigen Asyl, der die Menschen sieht, die Frau, wo man den Sarg des Sohnes hinausträgt, da bleibt Jesus stehen und er redet. Und er ist ganz anders, als wir denken. Und er garantiert das, dass er was will von dir, wo du in den Lebenskrisen lebst, in der Angst, in der Verlassenheit, in der Dunkelheit. Und er hat ein Wort. Er will in dein Leben hinein. Er will mit dir Heil schaffen, wo alles dunkel ist, wo alles ausweglos ist. Der Gideon kann das überhaupt nicht fassen. Der Herr mit dir, du streitbarer Held, der sagt, wo soll denn Gott mit uns sein? Wir sind doch von Gott verlassen. Guck doch an, wie es bei uns aussieht. Alles ist trostlos und leer. Der Herr mit uns, du streitbarer Held. Ja, er war ein junger Mann, der gerne was wirken wollte, was tun wollte in dieser Welt. Der Herr mit dir, wo ist denn Gott? Und dann weiß er, ich kenne ja die Geschichten, wie Gott schon gewirkt hat. Man hat es gehört von Kindertagen, wie er das Volk damals aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hat. Und dann plötzlich hat sich das Meer gespalten. Aber bei uns heute passieren doch solche Wunder nimmer. Wo ist denn der Gott, der Speise gibt in der Wüste und dann in der glutheißen Wüste dann Wasser zum Trinken und uns versorgt? Es ist gut, dass Gideon daran erinnert, du darfst Gott beim Wort nehmen. Wörtlich. Darfst ihm all seine Zusagen vorhalten. Herr, wo ist denn das, was du versprochen hast, dass du nahe bist denen, die in großer Not sind? Wo bist du denn in meinem Leben? Die Geschichten kenne ich doch von deinen großen Wundertaten. Du bist der Heiland, aber wo ist denn das bei mir? Es ist gut, dass Gideon auch gleich das dazu setzt. Es ist ja unsere Schuld, dass wir von Gott weggelaufen sind, dass wir ihm ungehorsam geworden sind und dass Gott uns verlassen hat. Und das ist so wichtig, dass wir immer daran erinnern, das ist der einzige Grund, unsere Schuld, unsere Untreue, dass wir Gott verloren haben. Wir sind eigene Wege gegangen, wir wollten in unserem Leben selber bestimmen. Wir wollten Wege ohne Gott gehen. Ja, überall nach unserem Kopf wollten wir das machen. Und darum darf man Gott das vorhalten. Wie ist das denn mit deinem Wort? Denn Gott hält sich an seine Zusagen. Und das Größte ist, dass man umkehren darf. Das war Jesus so wichtig. Das schönste Wort im Neuen Testament ist Bekehrung. Man darf eine Kehrtwende machen. Herr, ich will dich doch wieder haben. Schönste Geschichte, die Jesus uns erzählt hat. Der verlorene Sohn, der von seinem Vater weggelaufen ist. Ich will mein Leben selber gestalten. Das gibt's bei uns irdischen Vätern nie, dass wir solch ein Herz haben, wie da Jesus erzählt bei dem Vater des verlorenen Sohnes. Der jeden Tag auf dem Dach steht und in die Ferne blickt, wann kommt er denn endlich wieder zurück? Man kann ja ganz lange gut ohne Gott leben. Und Freunde hat man genug und die vielen Gaben, die uns Gott mitgegeben hat, so herrlich unser Leben mit dem, was uns Gott schenkt. Aber dann kommen die Tage, wo wir sie da sitzen im Dreck. Und dann hat man niemand mehr, der einen versorgt. Und das Geld ist aus. Und dann kann man sich auflehnen und sagen, warum schickt ihr mir denn keine Pakete, der Vater? Der soll doch was tun. Warum lässt er mich da im Dreck sitzen? Nein, da heißt es schön in der Geschichte, wie sie nur Jesus erzählen kann. Da schlug er in sich. Ich hab's doch getan. Normalerweise schlagen wir immer auf die anderen ein, die sind schuld. Warum gibt's denn so eine Welt, wo so Drecksachen passieren und wo es einem so dreckig geht? Und wo man in der Not lebt, warum ist denn alles so schlimm? Die tolle Geschichte ist dort am Mittelpunkt. Er schlug in sich. Ich muss umkehren. Ich habe meinen Vater verlassen. Das Einzige, was ihm blieb noch, dieser Schweinezüchter, am liebsten hätte er auch noch von dem Fraß gegessen, den man den Schweinen vorwarf, so tief war er gesunken. Aber das durfte er nicht. Ich bin davongelaufen. Es braucht so lange, bis man das erkennt. Bei Gott ist die einzige Lösung meiner Probleme. Ich muss umkehren. Wie der Gideon da sagt, ja, wir sind nicht mehr da, wo Gott uns mit seinem Segen überschüttet. Nun hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Mit ihren schnellen Kamelherden waren sie da, wie der Blitz, und dann haben sie alles geraubt. Und die standen mit leeren Herden da. Und der Herr redet. Und das ist das große Wort der Einladung ohne Ende. Komm doch, das Vaterherz ist doch offen, das gibt's doch nirgendwo in der Welt. Dass der himmlische Vater wartet auf die Umkehr. Und er will in deinem Leben, in deinen Nöten wirken, er will der Heiland sein. Du musst ihn beim Wort nehmen. Und du wirst erleben, dass seine Gnade unendlich ist und dass seine Liebe dir gehört. Und es ist manchmal so lang der Weg, bis wir überhaupt verstehen, warum wir so durch Tiefen gehen. Wo ist denn das? Da ist er da und sein Wort ist so wunderbar tröstend da, und der Herr sprach zu ihm. Er nimmt dir dein Klagen nicht übel, er nimmt dir das nicht übel, wenn du ihm das vorhältst, warum ist denn das so? Aber du musst sein Wort hören, und sein Wort ist immer, immer aktuell. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, nicht mehr bloß ein Engel redet, da ist der Herr, der durch sein Wort redet. Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Ja, wir haben einen mächtigen Verbündeten. Und der Gideon in seiner ganzen Ohnmacht und Schwäche und Hilflosigkeit, hör das jetzt einmal. Gott will helfen, aber er will es durch wen tun? Durch den Gideon. Ja, der ist doch am Ende. Der ist doch bloß noch schwach. Der kann doch gar nichts. Mit was will er denn helfen? Wo sind denn die Legionen Gottes, die ihm jetzt zur Seite stehen? Du sollst in deiner Not Hilfe schaffen, und das für ganz Israel. Das ist ja unglaublich. Wie soll denn das möglich sein? Wo ist denn die Hilfe? In dir. So unglaublich, wie Gott den Gideon beruft. Und seine ganze Stärke liegt darin, dass Gott durch die Schwäche und Ohnmacht des Gideon wirken will. Das hat der Bruder gerade so schön bei der Einleitung gesagt. Was ist denn unsere Kraft? Wir können Gott gar nichts geben. Es gibt ja immer wieder Christen, die meinen, sie können für Gott was bewirken. Du kannst doch für Gott gar nichts bewirken. Nein, aber er will in deinem Leben selber der Herr sein. Und das ist die größte Veränderung, dass er in deinem Herzen wohnen will. Jesus will in dir wirken, deine Worte leiten, deine Hände führen,
dich durch die Not hindurchführen.
Es geht ja gar nicht mehr größer.
Doch.
Er wird durch seinen Heiligen Geist in dir Wohnung machen, in deiner Ohnmacht und Schwäche. Und der größte Hebel, den Gott hat, hat er nur bei schwachen Menschen, wo er einkehren kann. Das ist die ganze Bibel hindurch. Er hat Leute berufen in seinen Dienst als Apostel und Prediger. Das waren ganz schwache Leute. Die haben gar nichts gehabt, waren nie auf einer Bibelschule. War nur in der Nachfolge Jesu gewesen. Einige haben am Zoll getrickst und betrogen mit Geldsachen. Jesus hat gesagt, ich will dein Leben neu machen. Lass mich in dein Leben eintreten. Ich will mit dir sein. Und ausgerechnet ist im Christenleben das ganz entscheidend, dass ich merke, ich kann ja gar nichts machen. Aber der Herr will mich und hat mich berufen. Und das möchte ich dir heute sagen, dass der Herr in deinem schwachen, sterblichen Leib wirken will. Im Lied, das wir gerade gesungen haben, von Gellert, großer Dichter in der Zeit des Rationalismus, als man meint mit seinem Kopf, da war die ganze Kirche tot von dem Rationalismus. Und er hat erkannt in seiner ganzen Schwäche und in seinen ganzen auch demütigen Erlebnissen. Er war schon an der Konfirmation eines Freundes, als er ein Gedicht vortragen sollte, ist er stecken geblieben. Er hat zeitlebens als Professor nie frei reden können, weil er die Ängste hatte. Minderwertigkeitskomplexe. Und Gellert war ein ganz großer Mann, der in unserer deutschen Geschichte ganz herrlich gewirkt hat. Aber sein Geheimnis war, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und selbst der Tod kann uns nicht mehr schrecken. Weil Jesus mir das Leben gibt, das auch der Tod nicht auslöscht. Und ich habe die Ewigkeit vor Augen. Und hat gewirkt in einer Zeit, wo unser Volk alle Maßstäbe und Werte des Lebens verloren hat, hat er angefangen, die Jugend zu prägen durch seine Geschichten, die er geschrieben hat, durch seine Fabeln. Und hat gesagt, was Werte im Menschenleben sind, weil er durch Jesus den Blick gehabt hat, was dieses Leben lebenswert macht. Aber sein Geheimnis war, Jesus ist der, der wohnt in unserem Leben. Und wenn er in mir wohnt, wenn diese Neugeburt geschieht, das ist das Allergrößte, sind wir unschlagbar stark. Das, was nachher von Gideon erzählt wird, wie er gegen diese Midianiter kämpft, es interessiert uns ja immer, wie das war in Israel, sind das eigentlich Kriegsgeschichten? Nicht einmal hat Gideon mit dem Schwert zustechen müssen, nicht? Sie haben nur Töpfe genommen und haben Posaunen in die Hände genommen, das waren diese Widerhörner. Und dann sind sie hinuntergestürmt zum Lager der Midianiter und haben gerufen, hier Schwert des Herrn und Gideon. Und die Midianiter haben Angst bekommen und in der Dunkelheit sind sie sich selber ins Schwert gefallen. Sie haben sich gegenseitig getötet. Nicht einen mussten sie umbringen, so hat Gott seine Schlachten im Alten Testament geschlagen. Es waren gar keine blutigen Schlachten, dass der Herr einen Schrecken auf sie fallen ließ. Und das sind ja Dinge, die wir erleben. Und wenn wir das entdecken, dass auf einmal Gott wirklich Gebete hört, dass wir Wunder erleben, das war ganz viel, wie er wirkt. Und das Allergrößte, wie er Herzen verwandeln kann von Menschen, die Zwietracht sehen und die ihnen im Weg stehen. Und er verwandelt Herzen, er hat Macht, er hat Zugang zu den Herzen aller Menschen. Ist ein wirksamer Herr, ein lebendiger Herr. Siehe, ich habe dich gesandt. Er nimmt uns, schwache Menschen. Und der Gideon zählt es auch nochmal auf. Meine Familie ist ganz unbedeutend. Und ich bin der Kleinste in der Familie. Das wissen ja alle, die Geschwister haben. Wie diese Rivalitäten vom Geschwisterkreis bleiben bis ins hohe Alter. Der Kleine, der Mini, da unten. Und Gott hat Freude daran, immer zu zeigen, dass es nicht auf die Stärke der Rosse ankommt und nicht auf die Muskelkraft und nicht auf die großen Worte. So was kommt es denn an? Ob Jesus in deinem Leben Raum hat zu wirken. Und du kannst mir sagen, Jesus, ich bin eine Null. Aber komm du in mein Leben und du musst wirken. Das gilt bis ins hohe Alter, dass wir oft keine Kraft mehr haben. Aber auch schon junge Leute, sind gesegnet, wenn sie merken, Jesus lebt in mir. Und Christus in mir, der gestaltet mein Leben. Und ich will mich umformen lassen in meinem Denken von ihm, dass meine Gedanken von ihm geprägt sind, meine Worte, die ich rede. Er ist nur ein Einzelner, aber ist getrieben von dem Herrn, der bei ihm ist. Ich will bei dir sein, dass du die Midianiter niederschlagen sollst wie einen Mann. Und er hat das erlebt. Aber als, wenn Sie das weiterlesen, die Gideon-Geschichte, er hat es nicht glauben können. Er hat gezweifelt und er hat gesagt, du musst mir einen Beweis geben. Was für ein Beweis? Er hat gesagt, ich will einen Zicklein schlachten. Und das will ich Gott opfern, ob Gott mir einen Beweis gibt. Ja, Gott hat den Beweis gegeben, das Opfer wurde genommen. Wir haben ein viel größeres Beweismittel. Das ist das Kreuz. Dass Gott das versprochen hat, ich will in deinem Leben als der große Erlöser und Befreier wirken, als auferstandener Herr will ich dich gebrauchen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und niemand soll es gelingen, dir im Weg zu stehen und es wird eine Segensspur sein. Wir brauchen da gar kein dich zu sehen, oft sind wir enttäuscht. Für uns Ältere ist es oft schwer, wenn wir Sorgen haben, ob die junge Generation noch in den Spuren läuft, wenn sie böse Wege gehen. Aber wir wissen, dass der Herr das mit seinem Wort erfüllt, wenn er in uns ist. Wichtig ist nur, dass du sagst, nur du allein, was du versprochen hast. Du bist die Burg, in die ich mich flüchte und ich weiß, dass du das machen wirst. Lass neulich bei einem Aufruf einer christlichen Gemeinde, wo sie sagen, was sie brauchen. Wir brauchen kraftvolle, dynamische Christen. Quatsch. Wir brauchen glaubensstarke Leute, die sich an Jesus hinhängen. Die von Jesus sich treiben lassen und von seinem Heiligen Geist. Und die seinem Wort buchstäblich trauen und glauben. Und das sind dann so schöne Verse, dann eine Hilfe. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt mein Herz. Es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht trauen. Er nimmt mir die Angst weg. Ich bin zuversichtlich. Gideon hat ja den Mut gehabt. Er hat im Elternhaus die Götzen zerschlagen. Diese Baalsgötzen waren schreckliche Fruchtbarkeitssymbole verbunden mit damals dieser orientalischen Sexualität. Ganz schreckliche Kultur, die das Volk vergiftet hat. Er hat das umgestoßen, diese Götzen. Aber dann, als es darum ging, die Schlacht gegen die Midianiter zu machen, hat er auch wieder Bammel gehabt. Kennen Sie das? Dass man Gott glauben will und dann hat man wieder Zweifel. Was hat er dann gemacht? Er hat gesagt, jetzt legen wir die Matte, die Fußmatte vor die Haustüre. Und wenn die feucht ist, dann ist ein Zeichen von Gott. Und wenn die trocken bleibt, nachts vom Tau, dann nehme ich das als Zeichen. Und kaum hat er es gemacht, es geschah, wie er es gewollt hat, es war ein Zeichen. Aber den Zeichen kann man eben nicht trauen. Er hat gesagt, machen wir es umgekehrt, vielleicht ist doch ein Irrtum. Du brauchst keine irdischen Beweise und Hilfsmittel. Das Herrlichste ist das Wort des Herrn, das er dir zugesagt hat. Und das kommt dann in den Versen nachher. Der Herr ist unser Friede. Wir brauchen auch nicht in unseren Glaubenszweifeln hin und her zu pendeln, sondern dürfen es wissen. Er hat es gesagt. Er ist unser Friede in einer friedelosen Welt. Und das will ich fassen, das Wort Gottes, das mir das zusagt. Es kann dir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Wir haben es ja vorhin gesungen in dem herrlichen Lied von Hedwig von Rädern. Weiß ich den Weg auch nicht, er weiß ihn wohl. Wie viele Menschen hat das schon Trost gegeben? Das ist genug, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Ich weiß, dass er ist mein Friede. Und das ist so groß, wenn der Geist Gottes auch unsere Nerven ganz ruhig macht. Im Glaubensgewissheit, ich bin geborgen in meinem Herrn und darf das wissen. Das Schönste ist, dass der Geist Gottes dich zu einem neuen Menschen formt. Und das ist das Herrlichste, dass meine ganze Art, meine ärgerliche und unsympathische und schwierige Sündenart meines Lebens umgewandelt wird, transformiert durch den Geist Gottes. Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur, der darf es auch glauben und fest wissen. Und ihn kann niemand mehr umwerfen. Er darf in dieser frohen Gewissheit leben. Herr, sende mich, ich bin bereit. Aber es gibt nur einen Grund, warum das wahr wird, weil ich schwach bin. Aber du bist stark. Deine Kraft hilft mir voran. Will das. Und dann bin ich mutig und fröhlich und lebe in der Freude, dass er mich berufen hat. Der Herr hat immer schwache Leute berufen in seinem Dienst. Es war im Missionsdienst immer so nur Leute, die vor Gott ihre völlige Leere und Ohnmacht gewusst haben. Es war einmal im Basler Missionshaus, die Nachrichten gekommen sind, wieder alle an dem Fieber gestorben. Damals wusste man an der Goldküste, es war Ghana, noch nichts von diesem heimtückischen Fieber, das erst oben auf den Bergen das Klima gesünder wird. Und sind sie wie Mücken gestorben, oft nur wenige Monate. Dann hat der Leiter gefragt, wer geht jetzt, wenn alle tot sind? Wer meldet sich freiwillig? Keiner der Kandidaten der Mission dort in der Missionsseminar ist aufgestanden. Und dann hat der Leiter anders gefragt, wer lässt sich senden? Und dann sind alle aufgestanden. Das Geheimnis deines Lebens ist, dass der Herr dich sendet und du bist tauglich, weil du ohnmächtig bist. Aber er ist stark. Und er ist der Heilende und Herr und er will in deinem Leben wohnen. Und er will deine Schwierigkeiten für dich lösen. Er will dein Friede sein. Du darfst zu ihm raufblicken. Und der einzige Beweis, den er gegeben hat, ist, dass sein Sohn Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Das war nötig für meine Sünden. Jeden Tag. Nur Jesus macht mich tauglich. Und er nimmt mich an und er sendet mich in dieser Welt das Herrliche, dass unser Leben einen Sinn bekommt, an Aufgaben gebraucht wird. Und wir wollen uns senden lassen von diesem Herrn. Geh hin in dieser deiner Kraft. Welche denn? Ja, in meiner Ohnmacht. Herr, du darfst mich senden. Gebrauche mich in deinem Dienst. Und ich bin gespannt, was ihr in den kommenden Tagen mit dem Heiland Jesus erlebt. Bleib in ihm. Nimm ihn auf. Lass ihn dein Herr sein. Lass ihn wirken. Ich will noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, du kennst uns durch und durch. Und verzeih uns unseren Hochmut, unseren Stolz, wie wir uns oft im Spiegel anschauen und uns einreden, wir wären etwas, wo wir doch nichts sind vor dir. Vor dir, dem heiligen Gott, vor deinem Gericht. Du kennst unser böses Denken, unsere Gedanken, auch viel Schmutz und Unrecht in unserem Leben. Aber danke, dass du als der Erlöser und Befreier kommst. Und du hast uns auserlesen, weil wir ohne dich verloren sind. Du kannst uns erneuern und verändern und du willst auch in diesen Tagen, auch der Gottlosigkeit unseres Volkes, durch uns noch einmal wirken, wie zur Apostelzeit. Dass wir andere zum Glauben an dich führen dürfen. Wir wollen das bezeugen, was du kannst mit sündigen Menschen. Wie du herausführst aus Ohnmacht und Dreck und Schuld und Verlorenheit. Und wie du erneuerst und veränderst, vielen Dank. Du hast auch hier in dieser Gemeinde dein Volk zusammengeführt, alle mit der gleichen Erfahrung. Aber gebrauche uns, wir können nichts aus eigener Macht, auch nicht mit irgendwelchen Werbetricks andere Menschen für dich gewinnen. Nur mit dem schlichten Zeugnis, dass du in schwachen Menschen Heil wirkst, Neues. Dass du dein Reich baust, auch hier in Tailfingen-Albstadt. Dort oben, dass du das tust in deiner großen Liebe, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz und unseren Nachbarn. Herr, du kannst unser Leben transformieren und verändern durch deinen Heiligen Geist. Dein Kreuz will das Alte auslöschen, das Neue soll Raum gewinnen in uns. Ganz herzlichen Dank, dass du uns zu neuen Kreaturen machst, neugeborenen Menschen, durch deinen Geist und durch das Wasser der Vergebung, das Sünde abwäscht. Wir sind ohne dich verloren und danke, dass du uns zum Segen setzt. Und jetzt wollen wir auch bitten für unser Volk, das in einer großen Krise ist, für unsere Wirtschaft,
die immer weiter in die Tiefe fährt für unsere Politik, in der so schrecklich viel gelogen wird. Herr, mach du unser Volk neu durch eine Veränderung durch deinen Geist. Du kannst Menschen verändern und tu das auch in unserem Volk. Du hast auch in Bremen bei Olaf Latzel so herrlich gewirkt, auch in allem Hass, in allen Anklagen, hast du alles niedergeschlagen und auch unsere Zweifel und Unglauben überwunden. Herr, tu das auch bei uns so. Wir wollen nicht mit irdischen Mächten und Kräften wirken, sondern mit deinem Geist. Gebrauche uns, segne uns, auch in uns mit unseren Lieben, auch unsere Kranken, die nicht unter uns sein können, wenn wir zu ihnen gehen, dass wir ihnen von dir und von deiner Kraft reden. Und dass auch der Tod uns nimmer schrecken darf. Wir stehen unter deinem Segen und die Ewigkeit tut sich vor uns auf. Ganz herzlichen Dank, lieber Heiland. Amen.